jubilæum, Peter.
I fremme.
I så ohne Ende højsnuppen.
Das finde ich super, weil du ja heute die Geschichte erzählst.
Muss man durch. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 25. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der Kaiser Maximilian sein Grabmal neidig ist, der wundervolle
Peter.
Und mein Name ist Felix. Lieber Peter, wir sind, ist ganz gut, also ich erkläre ja immer super. Mit dem Einleiten, was die letzte Folge war.
Ist gewaltig.
Ist kreativ,
oder?
Oder
heißt das?
Keine Ahnung, aber ich finde es extrem lustig. Jedenfalls sind wir die beiden, die auch zum Jubiläum, nämlich zur heutigen 25. Folge, sich mal wieder gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen. Immer eben gegenseitig, immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird. Und der andere sowie die Hörer Doppelpunkt:innen davon überrascht werden.
Auch ich werde diesmal überrascht. Also ich habe gar nichts gehört von dir. Nix, einen Pieps.
Stimmt.
Wo du was gesagt hast. Also ich bin total gespannt und ich freue mich sehr.
Du bist ja heute den ganzen Tag in der Experience unterm Serverschrank gelegen. Du hast meinen Anruf nicht gehört, wo ich dir erzählen wollte, worum es gehen wird.
Das ist so, aber das ist manchmal nötig.
So ist es. Genau, und wir sind auch die beiden, die ihren Podcast dreigeteilt haben. Eingangs gibt es immer etwas Geplänkel. Das ist die Zeit, wo wir beide die Chance bekommen, uns warm zu sprechen. Dann kommt der Hauptteil, eben die eigentliche Geschichte, die heute ich erzählen darf. Und hinten raus werfen wir einen kleinen kurzen Blick in Experience Tirol, die Show, die ja im Zentrum von Innsbruck noch immer zu sehen ist.
Wunderbar, ich freue mich.
Gut, da ich heute die Geschichte erzähle, darf ich eingangs auch dir die Frage stellen. Lieber Peter, zwei spannende Wochen sind ins Land gezogen. Es ist Sommer, Sommer ist Zeit des Fußballs, vor allem der Entscheidungen im Fußball. Der FC Wacker Innsbruck, dein ehemaliger Verein, wo du ja tätig warst, ist aufgestiegen und Meister geworden, aber nicht nur der Wacker Innsbruck ist Meister geworden, auch ein anderer Verein, der dir familiär etwas bedeutet. Stimmt das?
Das ist richtig, aber ich habe auch beim Wacker einen riesen Gaudi gehabt. Gut, ich bin ganz ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, aufgrund der Kaderqualität, dass die Jungs das relativ locker backen. Also insofern war es jetzt nicht so eine große Überraschung, aber mit der Souveränität, wie die das ganze Jahr das umgebracht haben, kann man schon in den Hut ziehen. Chapeau, also wirklich total cool gemacht. Nebenher haben sie wirklich auch das Feuer entzündet und mit dieser großen Fanbase ist es ein absolut wertvoller Teil unseres Landes, finde ich.
Voll, definitiv. Aber ich wollte gar nicht darauf raus, können wir gleich nicht drüber sprechen. Ich wollte wissen, welcher Meistertitel oder welche Meistertitel sonst noch so in deinem näheren Umfeld gefeiert wurden.
Ja, muss ich schon sagen, haben wir schon Gaudi gehabt. Dieses Wochenende haben meine Buben mit der U15 von Volders Fritzens ebenso den Meistertitel einfahren können. War extrem spannend.
Es war Timing, ha? Gerade eingefallen, zack, bumm, schon einen richtigen Ding gefunden.
Voll
zum
gewaltig.
Glück Nintendo.
Nein, es ist aufs letzte Spiel drauf angekommen und
da geht es ja um Nervenstärke, oder? Das muss man ja erstmal dann durchziehen.
Ja, ich glaube, sie waren schon ein bisschen nervös, aber sie haben es dann im Endeffekt total gut durchgezogen, haben 3-0 gewonnen, dramaturgisch mit einer Gewitterfront das Ganze beendet. Also, ich muss sagen, hat einen riesen Spaß gemacht und hat ihnen gar nicht zutraut.
Ja, das muss der kritische Vater sagen. Du hast ja Zwillinge als Buben, das heißt, die spielen ja wirklich also in der gleichen Altersstufe und so weiter. Du hast einen Goalie und einen Innenverteidiger.
Ja, in dem Fall der linke Außenverteidiger gespielt. Ja. So. Und ein linker Stürmer.
Die hat, auch der noch?
Ja, er ist ein Flügel. Ja.
Okay, also.
Also in dem Spiel.
Allzweckwaffe.
Lass mal so stehen.
Hat aber, was ich mir gerüchteweise habe sagen lassen, im Mittelkreis seine Kapitänskarriere für beendet erklärt, am Höhepunkt.
Es schaut so aus, zumindest hat er mir das danach erzählt, dass er, bevor das Spiel angefangen hat, gesagt hat, er hat das jetzt 10 Jahre gemacht, also heute ist für ihn quasi der Karrierehöhepunkt und jetzt ist es Zeit, dass das andere vielleicht mit einer anderen Verantwortung oder so übernimmt. Also das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das hat Stil. Das war mit in der U15, also das ist schon nobel.
Ob sie es jetzt so durchziehen, weiß ich nicht, aber er hat es mir mal so erzählt, dass er nicht weiter erzählen, weil vielleicht ist es gar nicht so.
Ja, wir sind ja quasi bei so einer Live-Sendung, das heißt, da werden immer die Breaking-News-Gerüchte rausgeschmissen, also kann sich ja noch ändern in den nächsten Wochen.
Kann sich noch ändern, weil
Aber bleiben wir kurz beim Thema Fußball, bevor wir dann in dieses Hauptthema kommen. Was hat denn Fußball, wir waren ja beide länger tätig in diesem Umfeld, eigentlich für eine Bedeutung für Tirol? Wir sind ja auf der Fußball-Landkarte eher spärlich vertreten, im einen Bundesligisten, sprich erste und zweite Liga haben wir eine Mannschaft in der Bundesliga, dann lang, weit und breit nichts, die restlichen Bundesländer deutlich mehr. Was hat denn Fußball trotzdem für Tirol für Bedeutung, deiner Meinung nach?
Das ist jetzt schwierig, da müssen wir, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen, auf den ich mich eh frei. Fußball ist prinzipiell was Identitätsstiftendes, also eine coole Sache, das weit über die Sportart ausreicht, denke ich. Hat aber in Tirol wahrscheinlich nicht mehr diesen Stellenwert, den es einmal gehabt hat. Also dieser Leuchtstern, wie auch immer der zustande gekommen ist, ob das in die 70er Jahre der Wacker war oder in die 80er Jahre, 90er Anfang, Swarovski Tirol oder dann natürlich auch wieder der FC Tirol. Das waren schon Highlights, von denen ich persönlich viel mitgenommen habe in meinem Leben. Ich kann mich wahnsinnig gut erinnern an entscheidende Spiele. Also das waren wirklich so Meilensteine. Und damit man sowas aber wieder erleben kann, und das ist, glaube ich, das, was alle gerne hätten, stimmen wahrscheinlich die Rahmenbedingungen nicht, wie sie vielleicht andere Bundesliga-Vereine entweder unterstützt oder aufgrund von eigenen Initiativen sich geschaffen haben. Und deswegen, Fußball halte ich nach wie vor für ganz eine wichtige Sportart, aber so wie das der Wacker jetzt macht, und Anführungszeichen, wenn ich den jetzt ausgreifen darf, will der WSG nicht zu nahe treten, weil ich es total super finde, was die sportlich leisten, wirklich on top. Das muss man alles zusammenbringen, weil Bundesliga kann nicht jeder. Insofern, ja, Chapeau. Finde ich das total gut, weil man jetzt diese Basis an Leuten, denen das wirklich taugt, wieder vereint und nachher kontinuierlich den Weg Schritt für Schritt nach oben gehen kann. Also für mich, ich finde das jetzt einen guten Weg, und ich hoffe, dass ich dann halt der Investor und so weiter, dass das alles bleibt, dass man da wirklich über die Jahre was aufbauen kann.
Also kurz zusammengefasst, der Fußball ist identitätsstiftend, auch für Tirol. Viele, viele tausende Menschen spielen ja Fußball. Insofern ist er eine stabile Größe. Und so wie es unser ehemaliger Verein gerade macht, sprich eine Charmoffensive von der Basis ausgehend, ist immer was Gutes.
Absolut, absolut. Also wirklich, ich finde das cool, und die Leute, denen taugt das auch.
Perfekt. Lieber Peter, vielen Dank für diese Einschätzung. Heute war es etwas sportlich zu Beginn, aber darf auch mal sein. Wie gesagt, Podcast kann nicht jeder, und deswegen gehen wir jetzt rüber zur, das ist ja so Insider-Gag, wenn der Martin zuhört, er checkt ihn, viele andere wahrscheinlich nicht, wurscht. Egal. Ihr gesagt, wir gehen jetzt zur Hauptgeschichte, oder hättest du noch was zum Ergänzen?
Nein, ich freue mich jetzt auf die Hauptgeschichte, echt. Das wird sicher super. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was ich heute so zu bieten habe bei Hitze und Heuschnupfen. Los geht's.
Leg los.
Lieber Peter, wie eingangs erwähnt, haben wir heute so eine Art kleines Jubiläum. Die Folge Nummer 25 steht an, was ja beim Podcast, der nur alle 2 Wochen erscheint, durchaus eine beachtliche Zahl ist. Sprich, wir stehen bald vor dem einjährigen Jubiläum. Ich finde, da kann man schon mal eine besondere Folge machen. Ich habe mir dafür ein Thema ausgesucht, das mir persönlich gefällt. Also mir war es total wurscht, wo es angesiedelt ist, zeitlich wie geografisch, immer was ausgesucht, was mir Freude macht.
Super.
Deswegen bitte zu entschuldigen, falls es geografisch wieder mal etwas daneben gegriffen ist. Dann ist die Erzählweise heute etwas, nennen wir es mal, kreativ. Wir werden heute mit 3 Erzählsträngen beginnen, die werden nirgends enden, sehr nebulös, und ich versuche sie dann aber wieder zu einem großen Strang zu vereinen, sodass es hinten raus hingibt. Mhm. Es ist für die große Challenge, weil du hast ja wirklich gar keine Ahnung, worum es gehen wird. Unsere Hörer, Doppelpunkt:innen, die haben ja schon den Titel gelesen, die können ahnen, worum es gehen wird. Für die ist es ja wirklich eine Überraschung.
Ja, super. Da muss ich jetzt aufpassen, oder?
Genau, und Punkt 3, es wird länger dauern als gewohnt, aber immer gedacht, wurscht, Jubiläen gehören gefeiert, und da darf es auch 2-3 Minuten länger dauern. Gut, was? Also dein ist mein. Immer noch, weil deine Arme zu kurz sind, um zu diesem Touchpad zu kommen. Naja.
So ist es, ja.
So, beginnen wir mit der heutigen Geschichte. Die Menschen erzählen sich ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gerne verschiedene Geschichten und ich glaube, sehr begehrt sind Heldengeschichten, weil wenn irgendjemand was erreicht, was außergewöhnlich ist, was heroisch ist, dann ist es vielleicht allen Widrigkeiten zum Trotz, dann ist es was sehr, sehr Tolles, Bewundernswertes. Aber wie es eben leider oft ist bei Heldengeschichten, werden nur die Helden B und G merkt und die ganzen vielen, vielen Helfer rundherum, die den Erfolg eigentlich ermöglichen, die werden gerne vergessen. Deswegen, wenn ich heute so eine Art Heldengeschichte, ist eh viel zu hoch gegriffen, aber wurscht, man kann es ungefähr in diese Richtung bringen, eine Erfolgsgeschichte zumindest, erzählen eben aus der Perspektive von denen, die vielleicht nicht gerade im Mittelpunkt stehen. Mhm. Gut. Ich werde zu Beginn drei Figuren in die Geschichte einpflanzen. Das sind eben die drei losen Erzählstränge, die im Nirvana enden. Und ich möchte mit der ersten Figur beginnen. Die erste Figur wird im Dezember 1927 in Siljan in Osttirol geboren, deswegen wieder mal daneben gegriffen, also am anderen Ende des Landes. Wieder mal, es tut mir leid, aber ist so. Unsere Figur, die besucht zuerst die Kunstgewerbeschule in Klagenfurt, absolviert dann die Meisterschule für angewandte Kunst in Graz, absolviert die mit Auszeichnung und entdeckt dann als Privatschüler von einem Bildhauer in Salzburg so die Vorliebe, um mit dem Werkstoff Metall zu arbeiten. Wir haben also als erste Figur einen damals jungen Künstler, der 1951 ein Angebot bekommt, ein spannendes, und zwar von den Gebrüdern Brohm. Die laden ihn ein in ihr weltbekanntes Atelier nach Holland und dort wird er dann als selbstständiger Gold- und Silberbildhauer tätig. Er besucht währenddessen die Akademie der Bildenden Künste in Amsterdam und ist auch Gasthörer an der Freien Akademie in Utrecht. Dieses Utrecht bleibt dann für die kommenden 25 Jahre seine zweite Heimat. Er macht dort ein eigenes Atelier auf und heiratet 1966 dort auch eine Frau. Schreibst du euch mit oder googelst du?
Ich schreibe Markterhebungsbrunnen zum Beispiel.
Markterhebungsbrunnen.
Das ist
absolut richtig.
Ich brauche immer solche Stichworte.
Das ist absolut richtig. Diese Stadt also ist eben seine Heimat geworden, allerdings nur so lange, bis sein Sohn auf die Welt kommt. 1978 geht es für ihn zurück nach Osttirol, wo er mittlerweile zum Professor ernannt. Bis heute, nämlich lebt, bald 100 Jahre alt ist und er lebt eben unweit von Lienz in einer kleinen Gemeinde. Wenn Menschen von seinem Werk sprechen, dann sagen sie immer, dass sich dort Vorstellungskraft und Energie vereinigen. Er hat ganz eine seltene Qualität, nämlich den Sinn für die menschliche Empfindsamkeit. Ich finde es alles sehr hochtrabend. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Werke anschaue, dann bin ich immer fasziniert, dass er macht Skulpturen aus Metall vielerorts und die wirken trotzdem so, als würden die Figuren, seien es Menschen oder Tiere, gerade in dem Augenblick loslaufen wollen. Also die sind immer voller Energie, der Muskel ist gespannt und das muss man mal schaffen, aus eigentlich einem Tod ist vielleicht hart gesagt, aber aus einem starren Material so Energie, so eine Bewegung reinzubringen. Das finde ich ganz, ganz spannend und herausragend. Ich habe ein Zitat von ihm gefunden, das ich irgendwie finde, das beschreibt ihn ganz gut und es passt sehr gut in die Zeit. Er sagt nämlich, inmitten der Zerstörung und Armut, er ist ja eben 1929 geboren, sprich vor den turbulenten Jahren. Er sagt eben, inmitten von Zerstörung und Armut der Nachkriegsjahre haben mir meine Eltern eine künstlerische Ausbildung finanziert. Wo Brot knapp ist, hat Kunst keinen Stellenwert. Dennoch haben mir meine Eltern geraten, meinen Weg zu gehen. Ebenso wie Jahre später der holländische Maler Charles Eyck, den ich in Amsterdam kennenlernte. Diese Menschen haben nicht mein Werk, wohl aber meine Persönlichkeit als Künstler geprägt. Ihnen verdanke ich das Selbstbewusstsein, unbeirrt von kommerziellen und intellektuellen Moden, einfach meine Kunst zu machen. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn man das schafft, irgendwie diesen inneren Kern, diesen inneren Antrieb so zu erhalten. Und so hat er viele, viele Figuren gestaltet, eben eine Brunnenanlage in Wattens zum Beispiel, die du sehr gut kennen dürftest. Ganz bekanntes Werk vor der Brunnen am Sparklassenplatz in Innsbruck. Er hat aber auch das Grab vom bekannten Schriftsteller Julian Green, das in Klagenfurt ist, gestalten dürfen. Er gilt laut Schulbuch als Vertreter des Expressionismus, ist aber aufgrund seiner sehr abstrahierenden Tendenzen wahrscheinlich dem Ganzen etwas entwachsen und sein Gesamtwerk ist unfassbar breit. Skulpturen aus Bronze, Kupfer, Silber, Betonglasfenster, Glasplastiken, Glasreliefs und. Aber auch wunderbare Zeichnungen und Malereien gehören zu seinem Werk. Ganz süß finde ich, dass er einmal erzählt hat, was sein Mamile, also seine Mama zu ihm gesagt hat, als er nach Holland gegangen ist. Am Bahnhof sagt sie zu ihm, oder gibt es ihm einen Ratschlag, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. Das finde ich ganz süß und er hat sich diesen Satz irgendwie bewahrt über all die Jahre Und gerade vor großen Arbeiten hat er sich diesen Satz hergeholt und hat mit diesem Satz im Ohr begonnen zu arbeiten. Mittlerweile ist er eben fast 100 Jahre alt, aber immer noch voller Datendrang. Er hat Anfragen aus Deutschland, aus Venedig, von der Porzellanmanufaktur Augarten in Wien. Aber er sagt selber, ich kann nicht alle Aufträge annehmen, so viele sind's. Andere beschreiben ihn als, er ist ein Irrer, aber im positivsten Sinne, er verfolgt konsequent seinen Weg und hat das Herz am rechten Fleck. Also die erste Figur, die ist wahrscheinlich lebensfroh, die ist unfassbar willensstark, ein bisschen eigen, ein bisschen irre. Aber ich finde es sehr schön, dass jemand, der bald 100 ist, immer noch voller Schaffenskraft und Datendrang steckt. So, Figur Nummer 1 steht mal da. Figur Nummer 2. Da möchte ich die gesammelte Biografie vorlesen, die ich gefunden habe. Die lautet wie folgt. 1956 geboren von meiner wunderbaren Mutter. Punkt. Finde ich herrlich. Es ist eine wunderbare Biografie, eigentlich alles gesagt. Aber ich habe mich nicht zufrieden gegeben, habe tiefer geschürft, recherchiert und habe aber mehr Fakten herausgefunden. Figur Nummer 2 wird tatsächlich 1956 geboren, und zwar in Bamberg. Das ist wieder eine Gemeinde unweit von Lienz in Osttirol, so bei Leisach, weiter auf dem Berg auf. Gehört der Ortsteil der Gemeinde Asling. Dort wird unsere Figur, kommt auf die Welt als ebenfalls Sohn einer Bergbauernfamilie. Er hat 6 Brüder, eine Schwester, die aber sehr, sehr früh stirbt. Da sagt er drüber, da ist nicht drüber geredet worden. Zu viel reden galt als gefährlich. Lieber ist man zum Alltag übergegangen und jeder hat so selber für sich nachgedacht. Es war ziemlich einsam. Über seine Gemeinde sagt er, meine Heimat Bamberg, hoch oben ein Dorf. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ein schöner Ort, man stirbt hier ganz jung. Damit sei alles gesagt. Klingt etwas düster, aber später sagt er in einem anderen Interview, er wünscht sich ein kurzes, langes Leben. Also da merkt man schon, dieser Figur wohnt ein gewisser Schelm inne. Er ist also nicht nur Sohn einer Bergbauernfamilie, sondern er leitet auch 20 Jahre lang eine Mautstelle in seiner Heimatgemeinde Bamberg. Da geht es auf den Hochstein und da wird eben Maut kassiert und diese Mautstelle, die leitet er. Und der hat sich mit dem einen oder anderen Autofahrer durchaus einen Scherz erlaubt. Er erzählt irgendwo mal eine Anekdote, wonach er im Sommer Mützen und Hauben verteilt hat an die hinauffahrenden, zumeist deutschen Gäste. Und denen erzählt hat, naja, es wird jetzt bald ein Eisstrom aufziehen und er ist zuständig oder verantwortlich, dass niemand Erfrierungen leidet. Und sie müssen bitte diese Hauben aufsetzen, diese Kappen. Und hat sich sehr darüber amüsiert, wenn sie runterkämen seien und ihn dann ja, etwas mit einem witzigen Gesichtsausdruck angeschaut haben, ob er einen ganzen Vogel hat. Es war sein Mauthäuschen legendär. Außenrum waren immer Schilder aufgestellt, die er beschrieben hat. Und immer war es mit dem Motto versehen, auf die Berge, ihr Zwerge. Das heißt, da merkt man schon, der Mensch hat einen gewissen Humor und eine gewisse Lebensfreude. Das ist sehr, wie sagt man denn, das ist besonders, weil er hat auch schwierige Phasen in seinem Leben immer wieder. Nicht nur die Kindheit, die sehr entbehrlich war, sondern er beginnt später auch zu trinken. Das war sehr exzessiv. Er sagt nämlich später, wie oft ich einen Entzug gemacht habe, das weiß ich nicht mehr, aber ich bin schon sehr, sehr lange trocken. Er erzählt auch, er hat dafür Menschen gebraucht in seinem Leben, wie seine Frau, die Christel, oder Freunde wie den Christoph Zanon, Osttiroler Schriftsteller und Lehrer, die an ihn geglaubt haben. Und heute ist es so, dass er die gleichen Sachen sagt wie früher betrunken, nur halt nüchtern. Mhm. Was ich aber sehr schön finde, weil das heißt irgendwo, auch wenn er sein Leben radikal geändert hat, er ist sich selbst treu geblieben. Also Gesundheit ging nach oben, sich selbst treu bleiben, ist auf dem gleichen Level geblieben. Genau, das heißt, sie selbst treu bleiben, sonst ist alles nichts wert. Das ist so sein Lebensmotto und das zieht sich mittlerweile auch in seine Kunst, denn auch die Figur Nummer 2 ist Künstler, in dem Fall in Wort und Bild. Ja, wenn du seine Zeichnungen siehst, dann weißt du genau, wer das ist, weil er ganz mit wenigen starken Pinselstrichen ganze Geschichten erzählen kann, ganze Welten erschaffen kann. Das heißt, er malt tatsächlich mit handgeschöpftem Papier und einem dicken schwarzen Stift. Und außerhalb der Nichtfarbe Schwarz hat er nur die Farben Blau, Gelb und Rot. Weil er sagt, damit kann ich alles sagen, im Rot, da schläft die Heimat. Ich finde ja sehr schönen Sager. Wenn du ihn treffen willst, kannst du das machen. Er hat nämlich ein Atelier in Lienz und das ist auch sehr prominent mitten im Zentrum beschrieben mit der wunderbaren Beschreibung, wo es ist, nämlich hinten draußen. Er sagt, hinten draußen sagt eigentlich eh alles. Er ist Autodidakt und zu ihm finden wirklich immer wieder die Menschen in sein Atelier. Es gibt da wunderbare Plauschereien, wo aus der einen oder anderen auch wirklich Spannendes entstanden ist. Und er ist eben bekannt dafür, sehr, sehr zugänglich zu sein. Und du kannst wirklich bei ihm im Atelier live dabei sein, wo die Werke entstehen. Was aber eben viele nicht wissen, ist, dass er nicht nur malt, sondern auch schreibt. Er hat einige Theaterstücke geschrieben, andere Texte. Also er ist auch poetisch tätig. Das finde ich sehr, sehr schön. Sein Stil, den hat er selber beschrieben als: kein überflüssiger Strich soll gemalt werden. Das finde ich sehr bezeichnend, weil bloß nicht zu viel. Das Ganze dahinter liegt natürlich ein bisschen eine Philosophie, weil er sagt, er will die Überfülle unserer Welt auf das Essentielle reduzieren. Und wenn man mit wenig alles sorgen kann, warum soll es denn dann eigentlich auch mehr sein? Genau, also Figur Nummer 2, haben wir Menschen, der im Leben Höhen und Tiefen erlebt hat, einen Menschen, der aber bis auch jetzt ins hohe Alter seinen Lebensfrohsinn und seinen Humor definitiv behalten hat und auf eine sehr einzigartige Art und Weise malt. Passt?
Ja, passt super.
Wunderbar. Jetzt haben wir die letzte und dritte Figur, leider wieder ein Mann, aber es nutzt halt nichts. Es ist halt in der Geschichte so.
Das ist diesmal, schon Osttiroler.
Das ist ein Gericht, also schauen wir mal. Also es ist ein Mann, definitiv. Und es ist diesmal kein Künstler, sondern ein Werber, ein Marketer. Okay. Also jemand, der aus der Werbung kommt. Er ist geboren 1948. Wo? Genau, also in Lienz, in Osttirol. Er ist jemand, der also nicht zum Pinsel greift oder zur Bronze Statue, sondern er studiert Welthandel, sprich BWL irgendwo im weitesten Sinne, an der Hochschule für Welthandel in Wien, das wäre quasi die heutige WU, geht dann in jungen Jahren nach Deutschland, beginnt dort als Texter und Copywriter sein Geld zu verdienen. Ja, mittlerweile hat er seine Agentur, wobei Agentur wäre etwas untertrieben, übergeben. Es ist ein ganzes Agenturnetzwerk mit Ablegern in der Schweiz, in Ungarn, in Deutschland, in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Spanien, in Italien und auch in Österreich. Aber so hat er nicht begonnen, sondern begonnen hat alles sehr, sehr klein in den goldenen Zeiten der Werbestadt Frankfurt. Also als die Kreativen noch nicht nach Hamburg und Berlin alle gezogen sein, war Frankfurt der Ort, der Place to be. Und dort sind in den 70er, 80ern die großen Werbekampagnen entstanden, wie unter anderem die weltbekannte Lila Kuh, wo auch er einer der Geburtshelfer gewesen sein soll. Er war damals bei den großen Agenturen wie Young & Rubicam, er war bei der Werbeagentur vom Lebensmittelriesen Unilever bei Lintas, ist dort eigentlich groß geworden, hat dann aber 1982 sich gedacht, weißt du was, ich will mein eigener Herr sein, gründet seine eigene Agentur, die ersten Kunden sind Weller und die Commerzbank und auch Partida de Coco, wofür die Agentur bis heute eigentlich so wirbt. Wie eng dieser ganze Agenturerfolg mit dem Gründer, mit der Person, mit unserer Figur verwandt ist, zeigt eine Aussage vom heutigen CEO. Sie haben nämlich mittlerweile allen Agenturen in allen Ländern das gleiche Design gegeben, den gleichen Namen gegeben. Und bei der damaligen Pressekonferenz sagt der CEO: Aber wir glauben, dass jede Marke eine eindeutige Orientierung braucht. Unsere DNA ist tief verwurzelt in der Persönlichkeit unseres Gründers. Das heißt, wenn viele, viele Jahre später eigentlich irgendwo ein Konkurrent, blöd gesagt, so über die spricht, dann glaube ich, spricht es für die als Chef oder als Kreativen. Also heißt, die Figur dürfte nicht nur ein Werbegenie gewesen sein, sondern wahrscheinlich auch viele, viele Menschen nach ihm nachhaltig geprägt haben. Sein Managing Partner in London sagt nämlich: In unseren 8 Offices in Europa und den USA geht es immer nur um eins, unsere Kreativität, unser ausgeprägtes Unternehmertum und unsere Kultur immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz lässig. Das ist nicht nur eine Agentur, die schöne Markenauftritte inszeniert und gestaltet, sondern die auch selbst unternehmerisch tätig sind. Ich glaube, sie haben einen Barbersalon, einen Barbershop aufgebaut in Madrid, haben irgendeine Schokoladenmarke, ich glaube, in den USA. Also die sind selber auch sehr versucht, am Markt zu performen, was ich sehr, sehr charmant finde, wenn dein Werber auch versteht, was Unternehmertum heißt. Also damals irgendwo eine kreative, unternehmerische, vielleicht ein bisschen starkköpfige dritte Figur. So, eigentlich wäre jeder für sich selber ein Held, aber in der heutigen Geschichte sind sie nur Helfer.
Okay.
Und jetzt frage ich dich, was eint denn die drei Personen? Ich meine, du hast eh schon gesagt.
Ja, für mich sind sie alle drei künstlerisch tätig.
Ja.
Für mich sind sie alle drei Männer.
Ja.
Für mich sind sie alle
drei. Das ist dein Handy, das geht.
Für mich sind sie alle drei in Osttirol geboren.
Ja.
Also, ich finde, da haben wir schon viele Schnittmengen, oder?
Perfekt, genau das ist der heutige Titel der Folge. Die drei Männer aus Osttirol.
Künstler.
Die drei Künstlermänner aus Osttirol, genau.
Ja, künstliche gut. Männer aus Osttirol.
Genau, perfekt. Die drei künstlichen Männer aus Osttirol über eine Geschichte, die niemand hören wollte. Und ich habe gesagt, ich werde drei Geschichten erzählen, die nur lose zusammenhängen und werde dann versuchen, sie zu einem großen Strang zu vereinen. Das möchte ich jetzt tun. Ich beginne bei der letzten Figur, weil die gerade nur frisch in unserem Kopf ist. Die Figur, von der ich gerade erzählt habe, hat den wahrscheinlich bekanntesten Slogan entwickelt, den wir in unseren Breiten irgendwie kennen. Ein Slogan, der in 50 und mehr Sprachen übersetzt wurde und der in jeder Sprache funktioniert, weil einfach genial ist. Die Rede ist vom Slogan verleiht Flügel. Mhm. Das heißt, Red Bull verleiht Flügel, eine Erfindung von Johannes Kastner, absolute Werbelegende. Er selber sagt im Interview, Slogans fallen nicht vom Himmel. Wir hatten seitenweise Textentwürfe, bis sich eben dieser herausentwickelte. Aber jetzt sind wir quasi am Ende der Geschichte, fangen wir vorne an. Ich habe ja gesagt, dass der Johannes Kastner in Wien studiert hat und dort hat einen Studienfreund gehabt, einen gewissen Dietrich Mateschitz. Und die ganze Red Bull-Story, die kennen wir. Die Mateschitz ist Mitte 30-Jähriger irgendwo dann in Asien am Weg und lernt dann dort diesen Energy Drink kennen, kommt retour, lebt damals, glaube ich, in Wiesbaden in Deutschland, denkt sich, aus dem müssen wir was machen. Und er feilt an der Rezeptur. Aber er weiß auch, der Saft allein, das wird nicht reichen. Er braucht jemanden, der rundherum eine Geschichte bauen kann, der aus diesem Getränk einfach einen Kult macht und sogar eine ganze Gattung neu eröffnet, nämlich diesen Energy Drink, den es damals noch nicht gab. Und er erinnert sich, dass er ja, der Didi, hatte einen Studienkollegen, nämlich den Hansl. Und der Hansl hat mittlerweile eine Werbeagentur in Frankfurt eröffnet und führt die auch. Und so ruft er den an und sagt, lieber Hansl, kannst du dich bitte darum kümmern? Und so war es wirklich der Fall. Didi Mateschitz feilt an der Rezeptur, zeigt gleich Hansl Kastner an der Werbestrategie. Insgesamt sind es 1,5 Jahre, wo beide dahin werkeln, der Kastner eben am Werbeslogan. Und er liefert 50 Vorschläge an den Mateschitz und 50 lehnt der Mateschitz ab. Kastner sagt, ich war alle kaputt, leer, ich konnte nicht mehr, es ging nicht mehr. Und dann irgendwann um 3 in der Früh kommt ihm die Idee, Red Bull verleiht Flügel. Er ruft den Didi an und der Didi sagt, passt. Er erzählt, dass halt irgendwann, wenn du 1,5 Jahre so intensiv arbeitest, bist du auf der gleichen Wellenlänge und dann spüren beide, wohl das ist es oder das ist es nicht. Das war dann wirklich irgendwo am Ende des Tages eine Bauchentscheidung und er hat natürlich seinem Werber auch vertraut. Es gibt ja das Gerücht, dass der Hangar 7 und so weiter, sprich die gesamte Red Bull-Story, auch in Innsbruck hätte stattfinden können. Dem Ganzen will ich entgegensetzen, eigentlich war Red Bull in Deutschland geplant. Mateschitz war damals in Deutschland und wollte eigentlich dort das Ganze auf den Markt schmeißen. Allerdings waren die deutschen Behörden zu bürokratisch und deswegen geht er ausgerechnet nach Österreich, dann eben nach Salzburg. Und da gibt es ganz witzige Anekdoten aus der damaligen Zeit, die Gründerzeit des Ganzen 1986. Da sind die Borden, der Hans und der Didi zusammengekrockt und haben sich durchgerechnet, wie viel Geld können wir damit verdienen. Da waren sie ganz banal. Österreich hat damals 7 Millionen Menschen gehabt, Einwohner gehabt. Wenn jeder pro Jahr nur eine Dose trinkt, 14 Schilling, das war in Deutschland das Interview, also 2 Mark, dann haben wir 14 Millionen Mark Jahresumsatz. Das wäre doch super. Also so banal sind sie drangegangen. Was daraus geworden ist, das wissen wir ja heute. Welchen Anteil der Hansl hat, das ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt dieses Buch, die Red Bull Story, und da hat der Mateschitz, wird dort zitiert mit der Aussage, der Hansl ist der kreative Vater von Red Bull. Das heißt, das Ganze, was wir mal sagen, das ist diese Red Bull Story, diese Marketingmaschinerie, die kommt eigentlich von diesem Johannes Kastner, der das Ganze sich halt einfallen lassen. Aus den Studienzeiten ist insofern wenig bekannt. Die beiden kannten sich nicht ganz so gut. Zitat, ja, eben wie sich halt Jungs so kennen, die zusammen fortgehen und Mädels aufreißen. Das heißt, ab und zu reicht es wirklich, gemeinsam auszugehen und daraus erwächst dann irgendwo eine spannende Gemeinschaft. Beide gelten als kreative Nonkonformisten und lieben die Unabhängigkeit, wobei ich ganz witzig finde, der Kastner ist eher der rundliche, gemütliche Typ, hat 3 Töchter, ist ihm mittlerweile Großvater, ist sehr großzügig, loyal und faul, so beschreibt er sich selber. Er hasst Überstunden, weil er sagt, diejenigen, die sich damit brüsten, viel gearbeitet zu haben, sind entweder fremdgegangen oder sie schaffen ihren Job nicht. Und den anderen coolen Satz gesagt, wenn Red Bull Geist und Körper bewegen soll, dann sei es bei mir eher der Geist. Also er ist jetzt nicht gerade so der Aktive. Ich glaube auch diese Autoleidenschaft von beiden sagt es aus. Kastner liebt Oldtimer, Mateschitz Sportwagen. Ich glaube, so kann man die beiden gut einteilen. Was ich ganz schön fand, auch zu diesem Red Bull verleiht Flügel, zu dieser Entscheidung, wie es dazu kam, der Kastner sagt über Mateschitz, er bewundert ihn deswegen so sehr, weil der eine Person ist, die 2 Pole vereint. Er ist nämlich ein Analytiker mit Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist ab und zu ganz eine gute Basis, um Entscheidungen zu treffen, wenn du viel Datenlage hast, aber am Ende doch irgendwo der Bauch auch mitreden darf. Und so ist wohl die ganze Geschichte entstanden. Sie waren zu Beginn vor der großen Herausforderung, jetzt haben wir diesen Slogan, nicht viel Geld, was tun wir denn? Irgendwie muss es alles professionell wirken, aber irgendwie nonkonformistisch, ein bisschen rebellisch, was tun wir denn? Und sie haben nachher, ja, und wir wissen das ja, wie es ausgegangen ist, wirklich Geld gespart und nach den ersten 300.000 Dosen die erste Radiowerbung geschalten und nach den ersten 1,5 Millionen Dosen die erste Fernsehwerbung. Und das ist richtig, richtig teuer. Damals wie heute, das wissen wir. Und vor allem sind Schauspieler teuer. Und deswegen kam dann aus der Kastner-Agentur die geniale Idee, machen wir doch diese Comics. Und der damalige Kreativchef, der Artdirektor in der Kastner-Agency, der Horst Zambo, hat dann diese genialen Zeichentrickfiguren erfunden. Mittlerweile haben wir die gesamte Bibel und die gesamte Weltliteratur einmal verwurstet, von den drei Königen über Adam und Eva, Napoleon, Shakespeare, alle mussten eigentlich herhalten. Und das Geniale war, Red Bull ist ja global gegangen und Schauspieler nochmal neu antreten lassen, kostet viel Geld. Oder sie sträuben sich vielleicht. Aber so eine Zeichnung, ja, die ist relativ schnell angepasst auf den jeweiligen Markt. Und so konnte man mit sehr, sehr wenig Geld einfach super coole Fernsehwerbung schalten. Mittlerweile werden die Cartoons übrigens von Kastner in Ungarn produziert. Das ist das eigene Zeichenstudio. Letzte Geschichte von den beiden. Man könnte stundenlang über sie zwei erzählen. Übrigens, die Agentur hat mittlerweile Wodka Gorbatschow und so weiter, die ganzen großen Marken, aber vor allem natürlich Red Bull. Und eine der ersten Ideen von ihnen war, damals von Mateschitz und Kastner gemeinsam, wie schaffen wir es, diese Dose rauszubringen? Und die haben damals aufgrund der Autoleidenschaft sich diesen mittlerweile berühmten Mini Cooper geschnappt, den Kühlschrank selber eingebaut, selber die Dose draufgeschraubt und sind zu den Schwimmbädern gefahren, haben ausgeschenkt und was draus geworden ist, wissen wir ja. Diese Autos, die cruisen ja bis heute für Red Bull herum, war damals sicher für die Borden N30er ein Rieseninvestment. Auto kaufen, umbauen, die Runden fahren, ein Rieseninvolvement, aber hat sich gelohnt. Das heißt, unsere erste Figur, wissen wir jetzt, der hat Red Bull maßgeblich begleitet, indem er Slogan und die gesamte Geschichte außenrum erfunden hat. Was ja viele immer thematisch jetzt zudichten, kommt eigentlich aus Osttirol. Genau. Was spannend ist, der Carsten hat sich aber seine Unabhängigkeit bewahrt. Er arbeitet nicht in dem Gebäude, das alle das Auge nennen, nämlich im Red Bull Headquarter in Fuschl am See. Es gab einmal eine ganz, ganz geniale, wunderbare Idee, wie ein Red Bull Headquarter auszusehen hat. Und dann kam Jos Birkner, unsere erste Figur, der Bildhauer, der heute ja um die 100 Jahre alt ist. Ich habe einen Text gefunden, es ist wunderbar beschrieben. Als Gott am Ende des sechsten Tages nach der Erschaffung der Erde die Hände in den Schoß legte und mit seiner Arbeit zufrieden war, rechnete er nicht mit Jos Birkner. Der bekannte Osttiroler Bildhauer nämlich befand, in Fuschl fehlt ein Vulkan. Und anscheinend war es wirklich so. Ihm hat es überhaupt nicht getaugt, was sein damaliger Freund Mateschitz da plant in Fuschl am See. Ist hergegangen, hat auf dem Zettel dann diese Scribblings gemahlen und draus ist dieses Headquarter geworden, das ja heute wirklich, ich glaube, eine Mischung ist aus Architektur, Kunst und Natur im allerbesten Sinne. Und er hat lange überlegt, sagt er jetzt im Nachhinein, wie es dann wirklich endgültig ausschauen soll, welche Symboliken darin vorkommen sollen. Und er wollte diese Energie, die der Firma innewohnt, architektonisch darstellen. Und da ist halt der Vulkan als der Ort auf der Erde, wo alles zusammenkommt, Gestein und Feuer und Luft und alles kommt da zusammen und die gesamte Energie wird da geballt. Deswegen muss Red Bull natürlich eigentlich ein Vulkan sein. Und das haben sie ja wirklich nachgebaut, diese beiden Kegel, wo dazwischen ein Palmenhaus ist, außenrum ein künstlicher See. Übrigens die Kegel so geplant, dass sie keine Schatten werfen und nirgends Licht verloren geht. Also unfassbar ausgeklügelt das ganze Ding. Bis hin zum eigenen Labyrinth, das natürlich dem Labyrinth des Minotaurus, sprich wieder ein Bulle nachempfunden ist. Und so weit das Ganze durchgedacht. Wie stellen wir die Lava dar? Natürlich muss die Lava aus 14 Bullen bestehen, die auf diesen See heraus stürmen, die auch der Jos Birkner geschaffen hat, diese wunderbaren und sehr, sehr bekannten Skulpturen. Übrigens die 14. und letzte Figur hat er mit 85 vollendet. Also echt ein cooler Typ, wo andere schon lang irgendwo im Garten liegen, hat er sich gedacht, den letzten Bullen, den stelle ich auch noch hin. Überlebensgroß aus Bronze. Das ist schon eine ziemliche Leistung. So, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Dann würde ich dich fragen, wer ist die Person Nummer 3? Die Person Nummer 3 oder Figur Nummer 3 ist natürlich der allseits beliebte Hans Salcher. Hans Salcher ist ja eben, wie gesagt, Maler und Poet aus Lienz, aus Osttirol. Und er erzählt eine Geschichte. Alles hat begonnen, als der Didi Mateschitz bei ihm eben hinten draußen im Atelier war. Er hat ihn besucht, per Zufall. Sie haben sich dann übers Leben, übers Malen unterhalten. Und der Mateschitz war dermaßen was von begeistert, mit wie wenig Strichen er ganze Geschichten erzählen kann, dass er ihn kurzerhand angeheuert hat. Und der heutige Servus-TV-Schriftzug, sprich dieses S da vorne, ist an Hans Salcher sein Pinselstrich. und diese ganzen Überblendungen zwischen einzelnen Szenen im Fernsehen bei Servus TV, wo oft so ein Pinsel dann was malt, das ist der Pinsel vom Hans Salcher. Also das Corporate Design von Servus TV, ebenfalls Red Bull Ableger, ist geschaffen vom Hans Salcher. Also der Red Bull Slogan, die Story ist headquartered bis hin zum Weinsender. Nicht ganz so salzburgerisch und damit ist auch schon die Auflösung der heutigen Folge. Wie viel Tirol steckt eigentlich in Red Bull? Und ich glaube, man könnte das noch mit vielen, vielen anderen Szenen erweitern. Denk mal die ganzen Sportler, die wir haben, von der Laura Sticker, Fabio Wiebmer, Johannes Wiebmer, Fabian Lensch, Lisa Hauser, Johannes Lamparter und Schlierenzauer und so weiter, bis hin zu Franz Tost. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele Tiroler mit dabei, sehr prägend für die gesamte Red Bull-Story.
Der Brocki war der allererste Sportler, den der Matthias Schitz unter Vertrag genommen hat.
Bis hin zu Markus Brock, einmal quer durch, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Tiroler, die extrem prägend sind für Red Bull. Insofern eine schöne Heldengeschichte. Aber vergessen wir mal nicht, dass wir da, und wir haben ja Experience Tirol als Podcast, auch einiges dazu beigetragen haben. Das war's.
Wunderbar.
Reflexion.
Nein, total, total cool. Taugt mir voll. Ist ein ganz anderer Ansatz, ganz andere Herangehensweise. Dass das Ganze in Red Bull-Universum endet, auf das war ich jetzt spontan nicht gekommen, sondern ich hatte eher so diese künstlerische Klammer gesehen. Aber insofern habe ich total viel gelernt. Vielen Dank. War total aufschlussreich. Hatte ich nicht gewusst. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, beim letzten Hans Salcher,
ja,
hätte ich nicht gewusst, dass der jetzt da zum Beispiel so maßgebend dabei war. In Kastner habe ich schon gehört, natürlich aufgrund von Marketing-Sachen. Und Jos Birkner, eben, den kenne ich schon lange, weil der eben in Wattens den Markterhebungsbrunnen gestaltet hat. Und deswegen war das bei uns schon Volksschulthema.
Zu Recht. Ja, ja, na eben, wir begeben uns auf die Suche, was macht dieses Tirol aus? Wo sind vielleicht dunkle Seiten, wo sind Errungenschaften? Und wenn wir schon, wir haben ja nicht so viele große Wirtschaftserfolgsgeschichten in Österreich. Und Red Bull tut man normal immer nach Salzburg und in die Steiermark. Insofern finde ich, darf man ruhig einmal in dem Podcast erzählen, welchen Anteil wir eigentlich haben. Also wir, klingt jetzt deppert, aber halt Leute, die aus Tirol kommen, die da halt aufgewachsen sind, da gelernt haben, wie auch immer. Und das finde ich, darf man ruhig da erzählen.
Total lässig, vor den Vorhang. Genau für das ist der Podcast da.
Genau.
Da gibt es manchmal Themen, die sind bekannter und manchmal sind sie unbekannter und das schätze ich total. Weil genau um das macht es aus, finde ich.
Ja, ich habe auf diesem Weg auch viel gelernt, also dass wirklich Kastner und Matteschitz so auf Augenhöhe zu Beginn gearbeitet haben, war mir nicht bewusst. Ich wusste, diesen Slogan erfunden und so weiter, okay, und passt. Aber dass die wirklich quasi auf Augenhöhe das entwickelt haben, das ganze Ding, und an den ersten Sachen geschraubt haben und so, das war mir auch nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, der Kastner lebt mittlerweile, glaube ich, in der Schweiz, ist sehr medienscheu, ist aber einer der wenigen Menschen, die auch als Dietrich Matteschitz noch gelebt hat, einfach ohne Rückfrage in Fuschel einfach drauf los haben reden dürfen. Normalerweise wird immer Rücksprache gehalten, darf ich in der Presse dies oder das sagen über den Herrn Matteschitz, der drauf losgerät und sagt, gepasst, zeugt von einem gewissen Vertrauensverhältnis zwischen den Personen. Da dürfte schon was gestimmt haben. Auch. Wenn ja, die negativen Sachen finden, ist immer schwierig. Aber in dem Fall haben wir mal sehr viel Positives gefunden von den beiden.
Na unbedingt, weil du hast sie angesprochen in deiner Geschichte. Wir als Tiroler, wir hinken immer dieser Geschichte nach, dass der Hangar 7 am Flughafen Innsbruck gewesen wäre. Aber das haben wir ja schon einmal angesprochen beim Jedermann, oder?
Richtig.
Ja.
Richtig. Also es gibt solche Urban Legends, die gibt's. Und in dem Fall ist es auch eine Urban Legend. Das ist halt so. Spricht sich dann rum und dann vielleicht nutzen es irgendwelche Lager aus, um eben das darzustellen, wie schlecht das mir da sein und so weiter. Wir neigen ja dazu. Ist eine Grenze zwischen Größenwahn und Zwergentum mit Tiroler. Also eins von beiden haben wir immer. Wobei wir eher zum Zwergentum neigen, jetzt nicht körperlich, sondern so, was die eigene Arbeit angeht. Und entsprechend darf man sich schon mal wo draufhängen, wenn was geleistet wurde.
Mhm.
Und darf es auch erzählen.
Eben, vor den Vorhang. Insofern.
Ja. Genau, kann ich nur empfehlen, Jos Birkner, Dinge anschauen unbedingt. Hat er eben bald 100 Jahre alt. Ich glaube, er ist immer noch aktiv.
Mhm.
Macht immer noch Sachen, ist total lässig.
Da habe ich leider die Geschichte im Kopf, dass sein Brunnen, das ist dieser Harfenbrunnen vom Sparkassenplatz.
Genau.
Den wollten sie nicht mehr haben, glaube ich.
Ja, genau. Selten deppert. Da waren ja Anrainer wirklich. Das ist sowas, so dumm muss sein. Entschuldigung, muss ich offen sagen. Da gab es ja Anrainerbeschwerden wegen dem Wasserplätschern. Man muss froh sein, wenn du nicht hat, irgendwo Wasser hast. Und mittlerweile ist er in Osttirol wieder.
Ja, wenn nicht sogar in seinem Garten, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ist heimgekehrt, hat er wieder genommen.
Ja, danke,
dann lasst es halt bleiben. Ich meine, Heiztag, alle haben Angst oder alle suchen nach Möglichkeiten, wie schaffen wir Städte kühler zu machen. Da war ein Brunnen, wo sogar durchgehen hast können und den wollten wir nicht, weil das Wasser plätschert. Ich meine, sorry. Der ganzen Welt kommen sie zu uns, weil bei uns Wasser fließt und wir dann in die Brunnen weg. Ja, wurscht.
Kann dann ist es so.
Stundenlang drüber aufregen. Aber das ist
ja
so.
Ja, passt.
So ist es. Gut, abschließend, lieber Peter, werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show. Ich möchte zwei Fragen stellen. Auf der einen Seite, kannst du uns kurz verraten, das Ganze, der Kunde sieht ja nur das, was er halt sieht, schöne Bilder, Emotionen und so weiter. Kannst du uns kurz in drei Sätzen sagen, wie viel dahinter wirklich Technik steckt? Und zweitens, könntest du bitte Werbung machen für den Touristiker?
zu Frage 1, ja, es ist tatsächlich eine recht komplexe Show. Also dadurch, dass es unterschiedliche Technologien gibt, also in der Darstellungsweise, braucht man schon entsprechende Serverlandschaft, die sich in einem eigenen, entsprechend klimatisierten Raum befindet. Und ich habe es gerade heute wieder erlebt, das ist dann schon sehr komplex, gerade was die Programmierung betrifft, damit da wirklich alles lippensynchron und die Türen entsprechend aufgehen und so weiter ineinander greift. Da müssen dann schon wirkliche Profis am Werk sein, um das Ganze zu einem stimmigen Erlebnis zu machen. Also insofern, ja, es ist technisch aufwendig, aber es ist für mich persönlich beeindruckend, dass jemand sowas kann.
Apropos beeindruckend, wir haben die Möglichkeit, bald einen Preis entgegenzunehmen, wenn die Menschen für uns abstimmen. Magst du kurz erklären, welcher Preis und was man tun kann, dass wir gewinnen?
Ja, unbedingt. Also es handelt sich um den Touristiker, genau genommen um den Tirol-Touristiker von der Tirol-Werbung. Der wird jährlich vergeben und zwar an ein Projekt. Man ist da in der Vorauswahl mit insgesamt drei anderen sehr aufregenden Projekten. Die können sein, ja, das können Hotelprojekte sein, das können aus der Region Aktivitäten sein, das sind oft so Sachen wie, ja, wer war bis jetzt das Hahnenkammrennen, der Stanglwirt, verschiedene Tourismusregionen wie Seefeld zum Beispiel. Und deswegen taugt es uns ungemein, dass wir in so einer illustren Gesellschaft auch nominiert sein und jetzt unter diesen Top 3 sein. Und es würde uns riesig freuen, wenn es uns in dem Zuge, weil es handelt sich um einen Publikumspreis, nachdem die Vorauswahl von der Jury eben schon getroffen wurde, wenn es dafür uns abstimmen könnte. Die Abstimmung ist ganz leicht. Also ihr findet den Link bei uns in den Shownotes drunter, aber auch direkt auf der Seite von der Tirol-Werbung ist unterm Tirol-Touristiker oder wie der Felix sagt, unter dem Oscar des Tourismus.
Oscar des Tiroler Tourismus.
Ja, Entschuldigung. Ist die Möglichkeit, dass man da für uns, für die Experience Tirol abstimmt. Und in diesem Sinne würde es uns natürlich freuen, wenn es das auch macht.
Wunderschöne Schlussworte. Der Peter, der Felix und der Oscar verabschieden sich. Bis in zwei Wochen. Bis dann, Baba.
Für euch.
Geschafft.
Ja, super. Echt umfangreich.
Ja, ja.
Wie lange hast du recherchiert?
Schon eine Zeit.
Ja, ist klar. Ist klar.
Das sind so Menschen, wo es ja keinen Lebenslauf im Internet gibt. Du musst zusammenstückeln. Aber passt schon, macht man gern.
Ja, voll lässig, echt.
Nur nicht speichern vergessen.